Podcast Folge 52, heute mit einem Fanliebling aus der MMA-Szene. Einmal haben wir ihn schon interviewt, das war letzten Sommer in der Podcast Folge Nummer 15. Es ist mir immer wieder eine große Freude, mit ihm zu plaudern. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast MMA-Kämpfer Darko Banovic.
Hallo Silvana.
Wie geht's dir?
Gut, gut. Jetzt haben wir einen schönen Morgen hinter uns gehabt. Ja.
Voll, weil wir sitzen da nämlich im Kurierhaus.
Richtig, richtig. Hier bei dir in der Arbeit. Und jetzt waren wir bei der Schau-TV.
Ja.
Werbesendung Vormittag.
Hätte man es auch nicht gedacht, dass wir mal über MMA reden
dürfen. Nein, gar nicht. Aber es ist cool. Es ist schon ein Anfang, um MMA ein bisschen größer zu machen und es der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Ja. Ich wollte ja schon seit Längerem einmal wissen, wie es dir geht und was du machst und wann wieder mal ein Kampf von dir ist.
Also mir geht es eigentlich gut, aber ich habe leider schlechte Neuigkeiten, weil ich hätte am 7. Mai in Schweden bei Fight Club Rush kämpfen sollen um den Titel. Und das Management von meinem Gegner hat mir den Kampf abgesagt, 4 Tage zuvor. Und ja, jetzt hänge ich halt in der Luft und jetzt versuche ich halt natürlich, mich woanders reinzuhauen, habe das Management wieder kontaktiert und noch ein paar Freunde und ja. Jetzt warte ich mal auf weitere Angebote.
Na, schauen wir mal, was sich ergibt.
Was halt schade ist, ich habe gute Angebote schon bekommen, ich habe aber alle abgelehnt gehabt, weil das war schon eigentlich, ich habe den Vertrag schon unterschrieben gehabt, aber anscheinend mein Gegner noch nicht. Und ja, und es war eigentlich mündlich ausgemacht schon.
Ja.
Und auf einmal haben die angefangen, Faxen zu machen und ja.
Oh, aber das ist sehr gemein eigentlich, oder?
Ja, es ist urgemein. Es war zum Glück jetzt 9 Wochen vom Kampf, aber wir wissen schon seit Dezember, also seitdem ich mir die Rippe gebrochen habe, haben wir gesagt, okay, wir kämpfen gegeneinander und das war schon... Es war schon keine Diskussion, ja. Und ja.
Was machst du jetzt so? Also ich weiß, du trainierst viel.
Ja. Also ich muss sagen, ich trainiere wieder. Also ich trainiere brav, wie immer. Meine Ernährung hat sich ein bisschen geändert. Dadurch, dass sich der Kampf geändert hat. Also dadurch, dass ich keinen Fight mehr habe, esse ich jetzt nicht mehr so sauber. Kurz war ich mal 3 Tage depressiv. Da hat viel Schokolade den Weg in den Magen gefunden. Ja.
Da aber, hätte ich da doch die Schokobons mitbringen sollen.
Ja, aber ist jetzt sehr gut. Ich muss weg davon.
Ja.
Und ja, aber sonst ja, ich bin halt, so was die Motivation für den Weightcut betrifft, bin ich gerade nicht so motiviert, aber sonst was das Training und so schon.
Ja, ich meine, wer ist bitte schon motiviert zum Abnehmen oder für den Weightcut?
Nein, einfach so ohne Grund nicht. Ne.
Ja. Du arbeitest da viel im mentalen Bereich, oder?
Genau, also ich arbeite da mit dem Julian van Heven. Der ist jetzt umgezogen, der wohnt nicht in Deutschland, der ist jetzt in Argentinien.
Okay.
Und mit ihm arbeite ich halt sehr viel mental, weil ich glaube, sicher, du brauchst Herz und so, aber wir trainieren halt alle immer nur den Körper, aber nicht den Geist. Und am Ende ist es immer, wenn der Geist bricht oder der Wille, ist egal wie fit du bist, auch wenn du fitter bist als dein Gegner, es bricht einfach alles ein. Und ja, und keiner, ich weiß nicht, wie selber, außer dass man selber die Gedanken manchmal hat, wenn man im Bett zu Hause liegt und dann stellt man sich halt immer den Kampf vor und dann gewinnst du, dann verlierst du und dann spielen diese Sachen dir einen Streich im Kopf. Und er ist halt einer, der das mit dir halt zusammen durchgeht, meistert und kontrolliert. Und ja, ich finde das halt echt gut und sollte eigentlich jeder machen.
Das heißt, ihr geht es da mental immer um die Kämpfe?
Ja, genau. Es geht nicht nur um die Kämpfe. Also wie gesagt, spezifisch, wenn wir dann kurz vor einem Kampf sind, dann schon, dann gehen wir auf den Gegner. Sogar da stellt man sich den Einmarsch vor, das Aufwärmen, eigentlich alles, die ersten Minuten im Kampf. Und also du visualisierst sehr viel, was eh schon schwer ist, wenn man so etwas nicht lang... Sich Sachen vorzustellen, ist einmal echt schwer. Wenn ich dir jetzt sage, hey, stell dir jetzt mal vor, mach mal die Augen zu, mach das und das. Ich sage dir, du wirst keine Konzentration finden. Ja? Es ist echt eine Übung. Ja? Und ich sage ein gutes Beispiel, zum Beispiel im Kampfsport. Viele hassen Schattenboxen. Warum? Weil sie sich nicht vorstellen, weil sie einfach in das Leere schlagen. Und eigentlich solltest du 3 Minuten dir jemanden vorstellen, den du ausboxst eigentlich. Ja? Und das ist halt das Anstrengende. Ja?
Was hat dich so bis jetzt am meisten überrascht bei dem Mentaltraining?
Bei dem Mentaltraining, was für einen argen Effekt das hat, aber nicht nur im Training, also meine Partner haben das auch gemerkt, also meine Ausdauer, die Motivation ist ganz anders, obwohl ich wirklich kein einfaches Leben habe. Und eigentlich die Beziehung zu meinen Kindern, zu meiner Frau, finanziell und dass ich einfach viel glücklicher bin und ich weiß mehr Sachen zu schätzen als zuvor. Alles andere war mehr so, also es ist unbewusst. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal jemand eine Cola-Dose aufgemacht und einfach mal einen Schluck macht und das einfach so richtig genossen. Und meistens bist du zu Hause, nimmst das Handy raus, isst schnell, das heißt, du isst unbewusst und es ist schon ein Unterschied eigentlich, warum die alten Leute immer sagen, hey, beim Essen redet man nicht, ja, weil das Essen schmeckt auch ganz anders dann, ja, und ja.
Also bist jetzt sehr viel bewusster.
Ja, genau, viel bewusster und ich gehe mit den alltäglichen Dingen ganz anders und das, glaube ich, macht auch einen glücklicher, wenn du diese Sachen schätzt und dir ist bewusst, was da eigentlich alles passiert, was für uns heutzutage selbstverständlich ist. Und natürlich geben wir auch viel, also es ist also nicht nur, wie gesagt, nicht nur in dem Bereich, also oft ist es auch, man lernt sich selber kennen, weil zum Beispiel, er sagt, die Goldnuggets sind immer die Sachen, die dich geprägt haben. Das heißt, gewisse Sachen, die in deiner Kindheit passiert ist, Traumen und so, die dich halt zu dem gemacht haben, warum verhältst du dich jetzt in dieser Situation so? Weil damals als Kind, keine Ahnung, dir der Nachbar einen Ball über den Kopf gezogen hat und seitdem, zum Beispiel, ja. Und ja, das verdrängen wir ja alle, was unbewusst, es ist ja schon jahrelang her, aber irgendwo prägt es uns, das, was wir heute sind.
Und was hast du herausgefunden über dich selbst, was du gar nicht gewusst hast?
Zum Beispiel, was ich gar nicht gewusst, also ich habe Sachen zum Beispiel herausgefunden, warum, ich weiß nicht, viele Leute sagen mir so, ich habe eine gute Art, ich kann mit jedem Menschen umgehen. Ja? Oft habe ich das Gefühl, egal mit wem ich rede, die mögen mich auf einmal. Ja? Ja. Also, ich verstehe mich echt gut mit den Leuten und ich glaube, dass das damals, also wo meine Eltern hergeflüchtet sind mit mir nach dem Krieg, also wie soll ich sagen, da waren wir ja so die Ausländer hier, die neue Flüchtlingswelle, ja, und da waren alle auf einmal, ich weiß nicht wie viele Millionen, fast 2 Millionen Bosniaken sind da geflüchtet und auf einmal, also bei mir war es noch in der Schule, wo ich gar nicht mehr in der Volksschule war, mal 2 Jugos, 1, 2 Türken und der Rest waren wirklich alles Österreicher, was heutzutage ganz anders ist. Wenn du heute in eine Klasse reingehst, hast du auf einmal 3 Österreicher und da hast du aber wirklich von Jugos, Türken, Chinesen bis Afghaner, Syrer und so, Russen, Tschetschener, das hat früher nicht mal jemand gewusst, was ein Tschetschener ist. Und damals, da waren wir halt so ein bisschen und am Radar und als Kind hast du das halt echt mitbekommen, also ich habe den Krieg jetzt nicht bewusst miterlebt, weil ich halt, wie alt war ich, 2, aber ich habe halt die Nachwirkungen erlebt, dass zum Beispiel, wenn ich in einen Supermarkt gehe, dass mit meiner Mama halt, die hat auch ja nicht Deutsch können, ja, und sobald die was gesagt hat, hat man sie gleich anders behandelt, weil als Kind bekommst du ja alles mit, wenn jemand von oben, die sehen ja nicht, dass du alles beobachtest, ja, und dann siehst du so richtig, dass die Leute einfach urgeschissen zu deiner Mutter oder zu deinem Vater sind, ich selber auch, wenn du in der Schule bist, also die Lehrer, und du wirst schon anders behandelt, ja, also nicht von jedem natürlich, aber es gab schon sehr viel, also gespürt hast du das auch unter den Freunden und so, also es war nicht einfach jetzt irgendwo dazu zu gehören, ja. Und oft habe ich jetzt, das habe ich jetzt mit Mentaltraining herausgefunden, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe das oft, also mich hat das echt geprägt, ich war echt schockiert von so etwas, dass jemand jemanden so behandelt und ich wollte nie so behandelt werden. Und ich glaube halt, dass ich, wenn ich, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst zu mir, Dago, geh mal ins Lehrerzimmer, war ich gleich so urmega freundlich, urübertrieben, dass die Leute mich einfach so, ah, okay, der ist eh cool. Und ich wollte einfach diese, glaube ich, diese Situation vermeiden, diese Angst, also dass die mich genauso schlecht behandeln wie halt ein Ausländer halt, ja. Und ja, und ich glaube, das hat meinen Charakter so geprägt, dass ich heute, wenn ich wo reingehe, will ich das eigentlich auch nicht. Ich hasse Streit, ja? Dass ich halt echt übertrieben freundlich bin und obwohl ich es gar nicht wahrscheinlich muss und ja, und halt die Leute für mich gewinne.
Ja, aber das mögen wir an dir.
Freut mich.
Ist ja viel sympathischer, als wenn da jemand auf übercool und keine Ahnung und Hardcore und...
Ja, schon total. Nicht. Ich kann das auch nicht leiden, aber ja, das, also ich glaube, das hat mich geprägt. Also diesen Hauptcharakter, den ich bin, dass ich mit jemandem rede und der sich sofort gut mit mir versteht. Ja.
Aber du bist, oder mit wie viel Jahr bist du überhaupt nach Österreich gekommen?
Mit 2. 2,5. Okay. So sind wir hergekommen, ja.
Das heißt, die Sprache war ja in der Schule eigentlich auch kein Problem
für dich. Ja, ja. Na, die Sprache nicht. Nein, es war kein Problem. Aber wie gesagt, es ist schon ein Unterschied, wenn du zu Hause nur die Muttersprache sprichst. Und damals, meine Eltern kommen halt, die Zeit ist jetzt auch eine andere. Ja. Jetzt, meine Kinder sind 2 Jahre alt. Mhm. Die eine ist 3, die andere fast 2. Und die sprechen jetzt schon, hey, let's go. Die können schon Englisch. Ja. Und damals meine Eltern, also wo ich zum Beispiel Englisch in der Schule hatte, musste ich das wirklich von Grund und Fuß neu lernen. Also wir haben keine Fernsehserien gehabt und es gab kein YouTube und das alles, ja, das wo stimmt. Du alles Englisch abspielen kannst. Die Lieder gab es nur in Liedertexten und das konntest du dir nicht leisten. Meine Eltern haben alle Russisch gelernt, weil Jugoslawien kommunistisch war. Das heißt, ihre Fremdsprache war Russisch. Das heißt, alles andere als der Westen. Ja.
Kannst du Russisch dann?
Na, also ich verstehe es. Nicht alles, aber weil es eine slawische Sprache ist, sind sehr viele Wörter ähnlich.
Ja. Okay. Du hast mir mal erzählt, dass du sehr oft die Schule gewechselt hast.
Sehr oft.
Ja, ganz wie oft?
Ja, ich glaube, ich war in 9 Schulen. Wirklich viel. Aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel meine Eltern, wie gesagt, mein Vater ist Matheprofessor gewesen und meine Mama hat auch die Handelsakademie fertig gemacht und es war halt so, ich wollte einfach nicht lernen. Ja. Ja. Und ich habe die Schule gemacht und ich wollte nicht lernen und ich wollte arbeiten gehen. Ja. Und bei uns ist es leider noch von früher, gerade bei den Kommunisten und so, oder früher war es ja überall so, na, Matura ist ein Standard, jeder muss an die Uni, auch wenn es danach zum Supermarkt oder Mechaniker wirst, du musst da Uni-Abschluss haben. Ja. Ja. Und wenn es das nicht gehabt hast, dann hat man dich einfach ganz anders angeschaut. Ja. Und meine Eltern hatten das. Ja. Und dann hab ich gesagt, mit 14 schon, hey, ich will eigentlich arbeiten gehen. Na, du musst die Schule machen, du musst das machen, du musst, und wie schaut das aus, und dann natürlich der Liebe zu den Eltern, dass du sie nicht enttäuscht, sagst, ja, okay, ich mach die Schule, obwohl willst nicht, und dann verhaust die Schule, ja. Und ja, und damals war eine Lehre ja auch noch so, weißt du, ja, okay, machst halt eine Lehre, weißt du gehst halt eine Lehre machen, jetzt ist eine Lehre Standard, jetzt,
kannst du jetzt
ja, Lehre, super, Lehre, kannst noch die Matura machen, dann hast du die Berufsreifeprüfung, sind ganz andere Optionen. Also damals, wo ich mich dann entschieden habe, eine Lehre zu machen, wo meine Eltern es aufgegeben haben, war mit 17, und damals war es echt schwer, eine Lehrstelle zu finden. Ich war mit 17 und das war Elektroinstallateur, da habe ich gleich 2 Ausbildungen gehabt, die war 5 Jahre, habe mir gedacht, wurscht, mache ich gleich beides. Und ich bin hingegangen und da gab es ein Auswahlverfahren, einen Test, und da waren wir 20 und sind wir fünf oder sehr wenige sind wir da hinkommen. Und ich war einer dabei, der es bestanden hat. Da hat mich auch gewundert. Da war ich bei meinem Chef im Büro, habe natürlich meinen Charakter spielen lassen und habe geredet und der hat so gelacht und der hat mich angeschaut. Er sagt so, und ich habe alles dort richtig. Er sagt so, wissen Sie was, Herr Banowitsch? Er sagt so, ich finde Sie sehr sympathisch, aber wissen Sie, ich würde Sie einstellen, nur ein Problem gibt es. Ich sage so, und welches? Er sagt, Sie sind 17. Und da draußen habe ich einen mit 15. Und deswegen haben sie mich nicht genommen.
Was?
Ja, echt schlimm, weißt du. Und
Altersdiskriminierung.
Ja, voll. Was? Und damals hast du ja wirklich 15, 16, und wenn du mit 16 keine Lehrerstelle gefunden hast, fast urschwer eine gefunden. Heute hat sich das ja geändert. Heute machst du mit 28 noch eine Lehre, noch eine Schnelllehre. Statt 3 Jahre machst du halt 18 Monate. Ja. Ja, voll. Ja, und wie gesagt, und das würde ich halt ändern. Wie gesagt, das ist halt noch die alte Schule. Man ist gewohnt, mach das so und so und so, willst du. Ja, und das würde ich halt, keine Ahnung, wenn meine Kinder sagen, mit 14 willst du hakeln, dann gehst du hakeln.
Ja, weißt
du, da machst du halt die Matura nach und so. Wie gesagt, damals gab es die ganzen Möglichkeiten nicht. Es gab keine Abendschule, weißt du, wenn's da, ja, oder gerade bei uns unten oder in Österreich auch früher. Wenn du einmal durchgefallen bist, konntest du die Schule wiederholen, wenn du dann nochmal bist rausgeflogen und das war's dann für dich.
Ja.
Deine Karriere ist vorbei. Ja. Und in Bosnien war das halt noch immer so.
Ja. Ich habe die Schule oder eine Stufe wiederholt und bin sitzen geblieben.
Wirklich?
Ja.
Warum?
In Mathe war so schlecht.
Mathe?
Ja.
Ich habe Mathe auch krass, Alter.
Ich habe sie gecheckt.
Aber ich muss sagen, später habe ich es angefangen zu lieben. Ja. Weil später habe ich mich dann selber, wo mein Vater mir gesagt hat, du, mir ist scheißegal, was du machst.
Ja.
Mit 17 habe ich dann echt alleine überlegt, was mache ich? Dann habe ich mich alleine in einer Schule angemeldet und das war die HTL für Hochbau.
Cool.
Ja, und das war halt für, also da war Mathematik mit der darstellenden Geometrie kombiniert, die Hölle. Aber ich habe das echt gelernt und mir hat das echt getaugt. Und dann hat es mich echt, da war es wirklich wie ein Rätsel. Da war es echt, mich hat es echt interessiert, warum ich das nicht löse. Weißt, da habe ich echt stundenlang gesessen, warum, weshalb und so. Und da habe ich echt von mir aus gelernt. Und dann habe ich auch vorgezogen maturiert, habe drei Klassen abgeschlossen.
Und dann, wirklich? Ja, hast du dann mitgekriegt, dass du
Matura gemacht hast? Ja, und dann habe ich einfach drauf geschissen, weil ich gesagt habe, ich will das eh nicht arbeiten. Und ich habe die Abendschule gemacht, war das.
Ja.
Das heißt, ich habe am Vormittag um 9 Uhr mein erstes Training gehabt, um 14 Uhr das zweite Training und dann bin ich also 14 Uhr bis 15:30 Uhr, dann bin ich in die Schule gegangen von 5 bis 9:30 Uhr und am Wochenende habe ich auch gearbeitet, Freitag, Samstag. Also ich habe das wirklich durchgezogen, bis ich dann durchgebrannt bin und gesagt habe, nein, ich will das nicht mehr. Weißt du? Das, weil ich habe gesagt, warum soll ich das weitermachen, weil ich will es eh nicht. Ja, und dann waren die Ausbildungen eh schon, also die Möglichkeiten waren viel größer. Und ich habe gesagt, dann mache ich das einfach irgendwann nach und habe mich halt komplett für den Sport entschieden. Aber da war mir klar, also ich bin nicht dumm, ja, sondern ich habe einfach keinen Bock gehabt zu lernen. Ja, wenn es mich nicht interessiert, dann mache ich es einfach nicht. Ja. Und da habe ich niemanden gehabt, der meine Hausaufgaben kontrolliert, meine Eltern. Ich habe mir das Zeugnis gebracht, mein Vater hat es nicht mal angeschaut.
Echt?
Ich meine, er hat irgendwo, ich glaube, er fand es schon cool, dass ich gemacht habe, aber er wollte mir das Gefühl geben, es interessiert mich eh nicht. Ja. Aber für mich war es dann eben noch locker. Mich hat keiner kontrolliert, wusste, ich habe meine Hausaufgabe gemacht, wann ich sie will. Ich habe selber gelernt, also habe ich sehr viel gelernt. Ja.
Voll cool. Ich habe Schule geschwänzt, damit ich schwimmen gehen kann.
Wirklich?
Ja, ich wollte immer trainieren.
Ich muss sagen, ich habe sehr lange nicht Schule geschwänzt. Ich habe echt Angst gehabt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Nein.
Das erste Mal war ich 16, glaube ich, habe ich Schule geschwänzt.
Ja, ja. Na, wobei, stimmt, aber ich habe erst in dem Alter herum angefangen.
Ja, also es gab schon welche, die haben sie mit 13, 14, aber das hätte ich mir nicht traut.
Ja, ganz ehrlich, für was Mathe, wenn du, keine Ahnung, trainieren gehen kannst?
Ja,
das ist so sicher. Na, okay, das verstehe ich zu 100%.
Ja.
Richtig cool, dass es dann funktioniert hat mit dem Sport.
Ja, das schon. Ich bin echt froh, dass es so gelaufen ist.
Du, Daku, ich habe heute ein Thema, mit dem wirst du auch keine Freude haben.
Wirklich?
Ich habe jedes Monat ein Schwerpunktthema.
Okay.
Und in dem Monat ist der Schwerpunkt natürlich wegen der Ukraine und Russland
okay.
ein bisschen Krieg.
Ja, oh, das ist...
Ja, ein hartes Thema, gell?
Ein hartes Thema, ja, gerade mit der Ukraine. Ja.
Ich habe es schon gemerkt, weil ich habe 6, 7 Leute gefragt, die meisten haben gesagt, vielleicht ohne dem Schwerpunktthema.
Ja,
und alle hätten eh zugesagt, aber über Krieg will keiner so sprechen.
Ja, ja.
Wir haben die Katie haben wir eingeladen, die hat ukrainische Wurzeln, die hat uns ein bisschen was erzählt. Aber immer gedacht, okay, weißt du was, wir müssen ja nicht direkt über die Ukraine sprechen und das Ganze, weil es ist natürlich schwer.
Es ist schwer, egal was du sagst, du musst da echt neutral bleiben. Aber Krieg ist generell hässlich, ja.
Extrem. Aber ich habe mir gedacht, du hast ja mit ein bisschen Erfahrung mit dem ganzen Thema. Deine Eltern sind aus Bosnien damals geflohen.
Genau.
Vor circa 30 Jahren, Bosnienkrieg.
Genau.
Und ich wollte mal fragen, wie das für die war und wie es dann war. Ein bisschen hast du uns schon erzählt von den Eltern, wie es ihnen da gegangen ist in Österreich. An was erinnerst du dich noch als?
Ja, also an den Krieg selber unten nicht, ja. Und also ich bin eher, also ich kann mich also erinnern, also da unten sehen ja manche Häuser noch immer so aus wie vom Krieg. Ja. Das heißt, aber wir sind aber direkt nach dem Krieg, waren wir schon ein paar Mal unten und da war echt alles hin. An das kann ich mich erinnern, weil ich war dann immer zwei Monate über den Sommer unten. Und da gab es zum Beispiel oben, also das Haus von meiner Oma ist an so einem Hügel und da oben gab es so ein kleines Geschäft. Ja. Da haben die mich immer geschickt, geh Bananen kaufen, geh Brot kaufen. Ja. Da bin ich immer mit dem Sackerl und da ist die NATO gestanden dort. Die NATO dort gestanden und da waren so 8, 9 Panzer und alle Soldaten und ich spazierte immer so mit dem Sackerl vorbei. Weißt du? So, hallo. Weißt du, hallo. Und die sind halt dort immer gestanden aus Sicherheitsgründen, dass das nicht nochmal ausbricht.
Ja.
Und ja, unten hast du die Spannungen auch gemerkt, die merkst du teilweise noch immer. Und in Österreich habe ich halt, du merkst halt, mich hat das halt anders erwischt, halt an der Schule, wie man mit dir umgegangen ist und dass du doch teilweise nicht bevorzugt wurde, jemand anderer bevorzugt wurde aufgrund deiner Nationalität und so. Und das ist sowas ist halt schon hässlich. Ja,
ja, also in Österreich war das
in Österreich, genau. Ja. Also, wie gesagt, nicht alle, aber in der Schule hast du das oft gemerkt. Ja.
Ja.
Allein wenn man deinen Namen ausgesprochen hat und du sagst, der Name gehört so und er sagt so, na, bei uns spricht man das ganz so aus. Und und dann habe ich ja eher mal einen Vorfall gehabt, da war ich mal in der Schule. Und wir haben halt Englisch geredet, mein Englisch war jetzt auch nicht so gut, aber das war jetzt nicht schlechter als von manchen anderen. Ja? Und da habe ich eine Lehrerin gehabt, da habe ich angefangen, musste ich was vorlesen und die hat uns generell schon am Kicker gehabt. Ja?
Also alle Ausländer?
Alle Ausländer, ich war im Gymnasium und ich war echt hart, ich habe wirklich gelernt dort. Ja? Und Und nur Englisch war halt echt der Problempunkt, aber die hat uns echt das Leben dort zur Hölle gemacht. Und da sagt sie dann, Lisa, ich weiß nicht mehr, ich musste was vorlesen auf jeden Fall. Und ich lese das vor und sie lacht auf einmal so. Und ich höre auf und sagt, dann lies weiter. Und dann lese ich weiter und auf einmal lacht sie wieder und sagt, halt, Dako, stopp. Sprichst du Arabisch oder was? Weißt du, die hat das so gesagt, so richtig hässlich. Ja, und
so richtig
die ganze, genau, abwertend. Ja.
Ja.
Und die Hälfte der Klasse lacht, ja, und so wieder. Und dann, weißt du, als Kind, wie alt war ich da? Ich glaube 12, das war die zweite Unterstufe im Gymnasium. Das prägt dann einen schon so. Ja. Du traust dich auch nichts gegenüber einer Älteren sagen. Sie war auch die Lehrerin. Und,
ja.
Aber was willst du dich wenden? An wem willst du dich wenden? Da, weißt du, ja.
Was hast du denn gemacht?
Gar nichts, habe einfach weitergelegt. Ich habe die Kaste. Also. Ja. So. Ich habe mich trotzdem normal verhalten gegenüber ihr und versucht wirklich, ich hab keinen Mucks gemacht bei der. Ja.
Ja.
Aber ja, und am Ende habe ich die Schule gewechselt wegen ihr. Und ja, und dann halt solche Situationen überall, wenn du zur Krankenkasse gehst, wenn du zum Arzt gehst oder was der, und eine neue Schule, was der, und ja.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer das ist.
Nein, es ist halt schon anstrengend. Das ist auch dazu zu gehören. Es ist nicht einfach, wenn du da als einziger, sag mal jetzt ein Jugo damals, und dann hast wirklich, keine Ahnung, jetzt ist 15 Österreicher und die sind aber Kinder und so. Und oft kriegst du es auch mit, dass die Eltern den Kindern zu Hause was eintrichtern. Das ist so und so, das so und so, und die sind auch so und so. Und dann, ja, das wirkt sich dann aus und die Kinder sind halt eiskalt. Die Kinder werden nicht überlegen, wie sie dir das schön sagen. Die sagen, ja, du bist so und schlecht dich jetzt. Was
ja, aus, bist du Schusch.
Ja, aus, was der, und ja. Ja. Egal, wenn du anfängst, aber mein Mama hat das gesagt, aber mein Papa hat das gesagt, und das Wort ist halt Gesetz. Ja.
Dann ist schon vorbei.
Ja. Ja. Ach, und krass. Sowas ist halt echt hässlich. Also sagen wir ja, die Nachwirkungen haben wir voll gespürt.
Wie war das für deine Eltern, von Bosnien raufzukommen?
Ja, also ja, ich finde es halt auch schade, zum Beispiel von Bosnien, zum Beispiel mein Vater ist Mathe-Professor gewesen, und der hat dann hier als auf der Baustelle gearbeitet, Mechaniker, und den haben sie nichts anerkannt. Dann haben sie gesagt, der muss das alles neu machen. Und mein Vater hat gesagt, ja, scheiß drauf, der wird das nicht noch einmal machen. Ja,
voll, ja.
Meine Mama haben sie überhaupt, also meine Mama ist noch immer, die arbeitet zwar beim Magistrat, ja, aber sie putzt dort. Ja, aber eine Mama, wo sie dort hingekommen ist, die hat einen Magister, ist dort geschaut, also die hat die Handelsakademie fertig gemacht, und sie ist eigentlich überqualifiziert für das, aber sie kriegt das unterbezahlt, ja. Ja, also also damit muss man sich, glaube ich, mal zurück, also ich würde mich nicht zufrieden geben mit so etwas, ja, aber ich glaube, wenn du mal Kinder hast und mal im Ausland bist und da denkst du dann nur noch, okay, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, du musst deinen Kindern was bieten, dann diskutierst du doch nicht viel herum, ja. Aber wenn ich mir einfach nur vorstelle, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich habe jetzt nicht studiert, ja, aber die meisten studieren, bis sie 30 sind oder länger, und auf einmal passiert ein Krieg und du gehst und es ist alles weg. Alles, was du gelernt hast, ist weg und wird nicht anerkannt. Ich finde das einfach unfair. Und dann mach hier einen Test, mach da einen Test, und dann lass uns, also ich kenne fast keinen, der von aus Bosnien hergekommen ist, der dann hier nochmal seine Ausbildung nachgemacht hat. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich glaube, die werden es eh nicht durchlassen, ja.
Also wäre schon sehr aufgehört, auch von Medizinstudenten.
Na, extrem, und die Leute sind aber sehr intelligent da unten. Ja. Ja. Und ja, deswegen, also nur die neue Generation, ein paar Leute, die jungen, die jetzt herkommen und sich mit dem Deutschkurs, weiterbilden und dann studieren, aber vom Krieg, na, also alle sind entweder am Bau, Mechaniker oder sonst was.
Das, ihr werdet da voll in eine Ecke reingedruckt, wo ihr eigentlich nicht sein wollt. Und, ja.
Eh nicht, aber ich finde es halt echt. Also ich weiß nicht, wie ich mit sowas umgehen könnte. Also
ja,
das ist, dass wenn du überhaupt, ich habe nicht so lange, wenn mir jemand sagt, also ich mache Kampfsport 12 Jahre lang und auf einmal wird mir das weggenommen, ich darf das nirgendwo ausüben und keine Ahnung, muss stattdessen.
Ja, und jemand sagt, du bist nicht qualifiziert dafür.
Genau, ich bin nicht qualifiziert dafür und du musst die Sprache, keine Ahnung, es ist schwer zu vergleichen. Ja? Du stehst jetzt aber jetzt bei der Rezeption und verteilst Karten. Aber ich denke mir bald, aber das ist jetzt ein dummes Beispiel, ja, aber ich meine, du hast selber studiert, ja. Jetzt, wie lange hast du studiert jetzt?
7 Jahre.
7 Jahre, ja. Und jetzt musst du denken, auch das davor, die Matura und alles, das ist ja alles ein Ticket zum Studium.
Ja.
Und das ist einfach alles weg. Alles weg.
Und vor allem, du musst den ganzen Schaß, den du schon einmal gelernt hast,
noch einmal lernen. Noch einmal auf einer anderen Sprache, und so. Und es ist jetzt nicht mehr so dieses, okay, nur kurz mal ein 6-Monate-Dings. Du musst teilweise bei manchen Sachen die ganzen Fächer neu studieren, und das mein Vater hat gesagt, sicher nicht. Das finde ich halt echt schlimm. Ich weiß nicht, wie ich mit sowas umgehen könnte.
Ja.
Ja, also wie gesagt, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich drauf scheißen.
Ja. Ich würde es aber auch nicht aushalten. Ich würde es nicht einmal einen Monat aushalten, etwas zu machen, das ich nicht machen will.
Ja. Ja, und dann bist du gezwungen halt und du musst es machen.
Ja. Deswegen ist eigentlich eh ziemlich cool, dass sie jetzt letzte Woche die Gesetze ein bisschen geändert haben oder gelockert haben für Leute aus der Ukraine zum Beispiel, dass die da schneller einen Job finden und alles.
Finde ich eh cool. Außer Jobs braucht man eh und jetzt. Hoffentlich. Weißt du, das ist. Ja, ich meine, heutzutage zum Glück, weißt du, zum Beispiel. Englisch ist eine Sprache jetzt, die wird fast in allen Ländern gesprochen. Das heißt, so teilweise kann man sich jetzt viel leichter kommunizieren als wie vor 30 Jahren. Ja, vor 30 Jahren hat keiner Englisch unten überhaupt, alle kommunistischen Länder unten vor Bulgarien, Jugoslawien und alles, was im Osten ist, war nur Russisch, was dann nicht Englisch. Ja, das heißt, die Leute haben schon ein Kommunikationsproblem gehabt, wo die herkommen sind. Ja, jetzt jeder Zweite kann irgendwo Englisch, man kann sich schon ein bisschen verständigen. Teilweise hast du die Hälfte Ukrainer, auch viele Ukrainer, die hier wohnen. Weißt du? Also es ist schon, glaube ich, anders. Und leicht ist es nicht. Es ist geschissen, wenn du dein Land einfach, also wenn man sich vorstellt, also ich habe mal meine Mama gefragt, so, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du jetzt zu Hause bist und du hast 5 Minuten Zeit, deine Sachen zu packen und zu gehen. Was sind deine Sachen? Und ich habe meine Mama gefragt, was hat sie gemacht? Die hat einen Rucksack genommen, Geld, Dokumente, ein paar Windeln und ein paar Kleidungsstücke. Das ist alles, was sie mitgenommen haben. Ne? Das ist unvorstellbar. Das ist so. Und du musst alles liegen lassen, einfach alles.
Ja. Ich habe mir das vor kurzem gedacht, was wird die mitnehmen?
Was nimmst du mit? Ja. Also, schau ich mal, ich habe den Fernseher und die Playstation, das war auch teuer. Und so. Und eigentlich ja, und schon gar nicht. Wenn du alleine bist, denke ich mir, okay, aber wenn du mal Kinder hast oder so, was du denkst, Alter, Kleidung, frische Kleidung, Essen, Trinken, Duschen, das ist nicht einfach.
Ich habe mir das wirklich jetzt überlegt. Ich bin letztens wirklich im Bett gelegen, habe nicht schlafen können und ich habe mir überlegt, was ich mitnehmen würde, wenn ich zusammenpacken müsste, kurzfristig. Ich habe voll das Dilemma gehabt. Ich habe von meiner Oma und von meiner Mama zu Weihnachten, die haben gemeinsam mir eine Klarinette gekauft.
Okay.
Ich liebe die Klarinette. Ich spiele gar nicht so oft jetzt noch, aber...
Aber es ist von denen.
Ja, und ich habe mir gedacht, ich möchte die mitnehmen, aber allein die, es ist ein kleiner Koffer.
Ja, ist eine
Platzverschwendung. Da kannst du es mitnehmen. Ja, und da willst du Fotos. Ja. Viele Fotos
Erinnerungen,
hast du, Fotoalben
drin. Schlimm, die Fotoalben, Alter, was willst du da mitnehmen?
Du kannst keine Fotoalben mitnehmen. Du kannst aber auch nicht schnell mal 100 Fotos rausreißen
und meistens einpacken. Hast du 5 Minuten. Das ist ja auch eine spontane Entscheidung, ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich fahre... Es kommt davon, glaube ich, wann du das Land verlässt, wenn du noch die Möglichkeit hast, überhaupt das Land zu verlassen mit dem Auto, wo du mehr einräumen kannst.
Ja.
Oder es ist wirklich, wir nehmen den Bus. Also bei meinen Eltern sie haben den letzten Bus aus Sarajevo genommen.
Wirklich?
Ja. Weißt du, und das ist halt, dann nimmst du wirklich nur das mit, was du mitnehmen kannst. Und das ist halt, die Leute müssen sich mal selber in so eine Situation stellen, aber es ist so hässlich, dass du nicht mal daran denken willst.
Ja.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren, ja. Aber weißt du, man kann nie sagen, es kann nie passieren. Schon in Europa haben wir auch nicht geglaubt. Ich habe meine Eltern auch gefragt, wie sie jetzt drauf kommen. Die haben gesagt, ja, am Anfang wurde nur ein bisschen geschossen und da haben sie sich gedacht, es wird nur geschossen. Und da hat mein Vater gedacht, na, das wird doch ernst. Da sind aber viele Leute unten, die gesagt haben, hey, jetzt wird nur geschossen, das wird sich eh beruhigen. Die leben halt nicht mehr.
Ach, deswegen können es viele wahrscheinlich auch gar nicht einschätzen.
Nein, gar nicht. Und weißt du, das ist auch in der Ukraine, wer hätte gewusst, jetzt, wie du hörst, allein wo Putin jetzt gesagt hat, dass er einmarschiert. Ich habe meinen Vater gefragt, was glaubst du, wird er das machen oder nicht? Aber glaubst du, er riskiert das? Und mein Vater hat gemeint, er ist ein alter KGB-Spion. Ich glaube, der blufft nur. Weißt du? Und du weißt, wie viele Leute glauben nur, okay, vielleicht blufft der, wird es passieren? Oder die Leute haben die Sachen gepackt und sind schon weggefahren.
Ja.
Weißt du, und da hast du halt, keine Ahnung, einen Tag Zeit, Halbtag, das eh noch großzügig ist. Und das steht ja urviel auf dem Spiel, die Ausbildung der Kinder, die Schule geht morgen weiter oder nicht? Oder?
Ja.
Was machst du denn dann auf einmal, wenn der Krieg doch nicht ausbricht und du bist abgehauen?
Ja.
Und hast deine ganzen Sachen dort gelassen, die Kinder sind nicht in der Schule, du bist in der Arbeit nicht aufgetaucht. Das hat echt hohe Konsequenzen. Also ich weiß es echt nicht.
Wahrscheinlich wird dann nur eingebrochen und deine Sachen gestohlen.
Ah, ja, na sicher. Deswegen ist echt, also echt Respekt an alle, die das durchmachen. Und
völlig irre. Also ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Ich habe aber letztens auch zu meinen Verwandten gesagt, es gibt nicht ein paar in meiner Familie, die haben einen Reisepass, aber der ist schon seit 6-7 Jahren abgelaufen.
Okay.
Und ich sage so, weil ich habe meinen Reisepass, selbst wenn ich nach Kärnten fahre, habe ich meinen Reisepass immer mit.
Okay.
Und man weiß ja nie, also es kann ja heute irgendetwas sein. Wenn du das Land
verlassen musst.
Ja, genau.
Und
stell dir vor, der Reisepass ist in Wien. Nicht. Ich meine,
schlimm.
Das geht nicht. Und ich habe schon öfters zu denen gesagt, bitte, ihr könnt nicht einen abgelaufenen Reisepass haben. Macht einen Reisepass, auch wenn ihr nicht in Urlaub fahrt.
Die Leute unterschätzen das, weil es ist... Das ist ein Ausnahmezustand. Also wir waren dann nach unten und da haben auf einmal alle Geschäfte zu.
Ja.
Das heißt, die Milch holst du vom Nachbar, da wird angebaut, weißt du, in der Nacht wird gearbeitet. Mein Opa hat in der Nacht zum Beispiel gearbeitet, weißt du, weil da ist eine Granate am Haus eingeschlagen und er hat nur nachts gearbeitet und einmal hat ein Sniper auf ihn geschossen.
Was?
Ja, genau. Und das erste Mal daneben verfehlt und ich glaube, das sind Jugendliche, die einen Scherz machen. Und dann hat er einen zweiten Schuss gehört und hat sich fallen lassen. Er wollte das Dach reparieren und hat sich halt totgestellt. Ne, weißt du, und dann hat er, das war tagsüber, entschuldige, dann hat er nur noch nachts gearbeitet.
Genau, oh, bist du bald.
Und musst halt alles an, und dann musst du der Nachbarschaftswache tagsüber und so.
Ja.
Und die Leute, und bei mir war das Schlimme, ich war nämlich schwer krank als Kind. Und mich haben es noch in so einen Rettungswagen behandelt. Ja.
Ja.
Und dann habe ich einen Ohrenhusten bekommen, Fieber, und dann haben sie mir Medikamente geschmuggelt. Also da ist ein Typ, der immer Medikamente zu meinem Papa gebracht hat, und irgendwann hat er angerufen und gesagt, kann ich mehr rüberkommen, die Frontlinien sind zu, ja.
Ach,
die erste Linie dort. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen das Land verlassen.
Ja.
Und irgendwann, was die Leute verstehen, es gibt kein Essen, es gibt keine Medikamente, es gibt einfach, alles steht still, was denn, und dann kommt die Panik. Ja, das ist halt echt arg, wenn man sich selber so reinversetzt. Kann man gar nicht, aber...
Ja. Also eigentlich hast du voll Glück gehabt, dass du da einmal so krank warst, weil sonst hättet ihr den letzten Bus wahrscheinlich gar nicht genommen, oder?
Nein, nicht.
Ja, das ist für mich alles unvorstellbar.
Das ist schon schlimm. Nein, ich auch, für mich auch. Das ist, wie gesagt, Respekt an alle, die das durchmachen müssen.
Ja.
Überhaupt mit Kindern und so. So. Wenn du alleine bist, kannst du immer noch, okay, wurscht, da gehe ich halt alleine und da schlafe ich alleine unter die Brücke.
Ja.
Aber wenn du noch jemanden dabei hast und so. Ja.
Fürchterlich, was die alle da mitmachen müssen jetzt gerade, wegen nichts. Und ich habe mir echt gedacht, eigentlich, ja, ist es 2022, das kann es nicht mehr geben.
Ist schon schlimm, gell, wenn du denkst, wir haben so 4.000, 5.000 Jahre Krieg.
Ja.
Und wie lange es gedauert hat, dass wir überhaupt Demokratie haben und so. Ja. In manchen Ländern eh noch immer nicht, aber ja. Und dann haben wir wieder einen Krieg in Europa.
Ja. Es ist völlig irre, ich habe letztens gelesen, was ich auch total arg fand, weil ich kriege ja die ganzen APA-Nachrichten und alles mit. Und dann habe ich halt gesehen, wir haben einen Artikel gemacht über, ich weiß nicht, wie viele 100 Kinder während dem Ukraine-Krieg jetzt schon gestorben sind. Und dann habe ich aber auch gelesen, ja, Jemen-Krieg, 10.000 Kinder, allein in den und den Zeitraum jetzt schon draufgegangen, wegen, ja, da Bombe hochgegangen, da das... Ich denke mir, es ist halt irre, den Artikel haben wir nicht gemacht. Also es ist verrückt zu sehen in andere Länder, wie schlimm dort der Krieg ist und wie wenig uns es eigentlich, ich meine, es ist uns nicht wurscht, natürlich betrifft es uns jetzt nicht so, weil es nicht unser Nachbarland ist.
Richtig, richtig, aber hier ist aber, es, wir haben ja nur Polen dazwischen.
Ja.
Ja, genau, es ist gleich direkt neben der Haustür eigentlich. Ja. Voll, aber wenn du denkst, die anderen Kriege, weil auf der Welt, in Syrien herrscht, glaube ich, wie viel, seit 8 Jahren, ist Krieg unten, und wie viele, ich glaube, wie viele Todesopfer.
Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, es
ist halt echt schlimm, weißt du, aber ja, ist halt, ja. Wie gesagt, man darf auch, ich will jetzt nicht Partei ergreifen oder sonst irgendwas, aber wichtig ist auch die Social Media, die Propaganda und so, das hat echt einen großen Einfluss. Das gab es schon immer, wie gesagt, im 17. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert waren es die Künstler dort, die das Theater, da waren es Künstler, die man bezahlt hat, die Gemälde gemalt haben und dort Nachrichten versteckt haben, weil die gesagt haben, hey, du machst das so und so, und die Leute machen das, das ist so. Da haben versteckte Theaterstücke, weißt du, und so, das gab es schon immer. Ja. Und wie gesagt, und heutzutage haben wir halt das Internet, wo halt echt viel von Memes und GIFs und der ganze Kram. Dann posten Leute auch Sachen, oh, da ist ein Flugzeug abgestürzt, und das war aber auch vor 4 Jahren irgendwo. Ja. Das darf man jetzt, man muss schon den Quellen nachgehen. Ja. Aber es ist halt echt, ja, wie gesagt, traurig, weil zum Beispiel, wie gesagt, wie das mit Israel und Palästina, seit 70 Jahren ist dort Krieg und schau, was da unten passiert. Und keiner sagt dort was.
Ja.
Da sagt wirklich keiner was. Und ich sage jetzt nicht, man soll irgendein Land bevorzugen, aber es ist halt schon traurig. Ja.
Ich verstehe einfach nicht, warum wir das nicht schaffen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen das ja wohl wählen, mit anderen klarzukommen, dass alle Frieden wollen, nur dass manche an der Macht oben sich immer denken, na, eigentlich will ich es so wie vor 100 Jahren haben.
Ja.
Also ich verstehe es nicht.
Ist halt echt traurig. Weißt du? Und ich finde es halt immer am schlimmsten, wenn Zivilisten darunter leiden. Weißt du? Weißt du? Weil ich sage immer noch, okay, ein Soldat, der weiß, wofür er stirbt, wofür er in den Krieg zieht, wofür das und das und das, ja. Aber Kinder, das ist halt überhaupt. Und dann, wie gesagt, es gibt Operationen, wir wissen das auch, dass einfach, ja, war ein Kollateralschaden, ist halt, das muss man in Kauf nehmen. Ja, das ist halt echt.
Ich habe mir letztens auch überlegt, wenn ich ja Ukrainer wäre und Ich habe das Gefühl, ich würde wahrscheinlich dort bleiben und mein Land verteidigen. Aber ganz ehrlich, ich müsste wahrscheinlich einen Weg finden, wie ich dem Land helfen kann, ohne dass ich jetzt einen russischen Soldaten umbringen müsste. Ja. Weil ich habe echt mir überlegt, könnte ich, wenn jetzt ein russischer Soldat vor mir steht und der mich vielleicht umbringen möchte, ja, könnte ich den, der vielleicht gleich alt ist wie ich, vielleicht auch Familie hat, ich weiß es nicht, könnte ich den wirklich ja, erschießen?
Ja. Nice.
Irre, sich allein diese Frage zu stellen.
Schon. Aber du denkst im Zweiten Weltkrieg auch in Afrika, ja, da wo man zum Beispiel zu Weihnachten, da gab es, glaube ich, das war der respektvollste Krieg, also ein Teil vom Krieg, wo halt die Nazis mit, ich glaube mit die, was waren das, glaube ich, Franzosen, die dort unten noch die Kolonie hatten, da war einfach auf einmal Sendepause, da haben sie über Weihnachten nicht geschossen und da haben sogar zusammen Schach gespielt und so, haben sich getroffen, haben gegessen und am nächsten Tag haben sie wieder sich bekriegt. Ist schon traurig, irgendwie, was du denkst. Eigentlich könnte das der Haberer sein.
Voll. Ja. Das habe ich schon öfters gehört. Ja. Zweiter Weltkrieg, ja. Wahnsinn. Du, eine andere Frage, damit wir wieder ein bisschen zum Sportlichen zurückkommen. Ja, wir wissen alle, Tschetschenen können richtig gut kämpfen. Ich frage mich oft, ob das vielleicht auch daran liegt, dass sie aus einem kriegsgeplagten Land eigentlich kommen. Kann das sein, dass manche Kämpfer einfach deshalb gut sind oder viele eigentlich nur kämpfen, weil sie
Ich habe irgendwie manchmal oft ein Gefühl, zum Beispiel die härtesten Kämpfer sind auch echt die ein unterdrücktes Land sind, zum Beispiel Polen. Ja. Das Land wurde immer irgendwie unterdrückt und die Polen sind richtig starke, hartnäckige Kämpfer und die Tschetschenen auch. Also ich glaube generell, ein Krieg macht die Leute ein bisschen härter und ein bisschen, naja, du erlebst Sachen, das, was wir uns nicht einmal vorstellen können, was wir gerade drüber geredet haben. Natürlich haben wir dann auch vom Vorteil, dass in manchen Ländern der Sport, dass die oft einen Nationalsport haben, das heißt, wo die Kinder schon mit 6, 7 Jahren in der Schule reingesteckt werden und schon dort ringen und Boxen trainieren.
So wie
und
in Tschetschenien.
Ja, genau, wie in Tschetschenien zum Beispiel, wo Ringen Nationalsport ist und dass die Leute halt, wenn sie sich mal für MMA entscheiden, auf einmal eine 15 Jahre lange Erfahrung haben in einem Sport, was denen natürlich einen großen Vorteil verschafft. Ja. Aber ich meine, ist eigentlich unglaublich, wenn ich so denke, Bulgarien auch, da war auch Boxen und Ringen. Mhm. Ich meine, damals im Kommunismus, das muss man sich vorstellen, da hast du noch Schießen gehabt in der Schule.
Was?
Ja, in Jugoslawien auch. Also echt? Da war meine Mama und so und Papa, die sind halt, da gab es so wie bildnerische Erziehung und so, und dann bist du rausgegangen und hast mit der Waffe Schießen gelernt am Schießstand.
Wirklich?
Also, ja, schon halt irgendwie, von einer Seite finde ich das auch nicht schlecht.
Ich finde es cool.
Ja. Ich finde es eigentlich, es hat sich auch Spaß gemacht denen und so, ja? Aber finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja.
Irre.
Ja.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass zum Beispiel die Elite-Soldaten auch vom Jagdkommando, dass die extrem schwer an Waffenpass für Privathalt, dass sie privater Waffe tragen dürfen, jetzt kriegen. Und gerade gestern habe ich einen Artikel gelesen, wo ein Asylwerber aus Afghanistan, der war halt anscheinend dort in Afghanistan und dann ist Amerika ganz kurzfristig schnell aus dem Land ausgezogen.
Ja.
Und sich zurückgezogen und die haben halt sehr viele Dokumente dort gelassen. Unter anderem waren halt auch Dokumente von 2 österreichischen Jagdkommandosoldaten, die dort in die Leute halt Ausbildung gegeben haben, erklärt haben, wie man eine Waffe benutzt, um sich gegen die Taliban zu wehren.
Ja.
Die sind dann diese Dokumente kommen, die haben alle Infos von mindestens 2 Jagdkommandosoldaten, weil die haben diesen Asylwerber, der in Spanien jetzt ist, ist ein Afghaner, zufällig irgendwie das in seiner Wohnung gefunden.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es zu dem Fund gekommen ist, aber die haben das gefunden und sie wissen nicht, was der Typ ist verschollen, der versteckt sich irgendwo.
Okay.
Sie wissen nicht, was der Typ damit vorhat und anscheinend gibt es schon, also es sind schon sehr oft Anschläge auf Elite-Soldaten, wie halt auch vom Jagdkommando, gewesen und die versuchen da den Waffenpass, damit sie halt private Waffe tragen dürfen, um sich zu wehren in solchem Fall.
Und den verwerfert man
Den verwerfert man es. Und obwohl die haben aber
Berufssoldaten sind.
Und die haben bis zu 20.000 Schüsse im Jahr, also bessere Soldaten oder bessere Leute.
Gibt es nicht, das sind die Creme de la Creme, das Jagdkommando gehört zu den Weltbesten.
Ja,
also die schneiden oft, die gewinnen sogar oft. Da gibt es nämlich oft so wie ein Turnier, das dauert 3, 4 Tage und dann kriegen halt bestimmte Aufgaben zu lösen und da kommen halt die Navy Seals oder die US Marines aus jemandem. Die Spetsnaz und dann die Österreicher und die Österreicher gewinnen das sehr oft.
Das ist lustig, dass du das erwähnst, weil ich möchte da eher einen Artikel drüber machen. habe das schon abgeklärt mit der Cobra, weil die ganzen,
wirklich?
Ja genau, cool. Von der Polizei. Da gibt es nämlich CTC, heißt es.
Okay.
Counter Terrorism.
Wirklich?
Combat, irgendwas. Okay. Ja, und das sind so wie die Olympischen Spiele der Antiterror-Einheiten.
Okay.
Ist geil. Ziemlich cool. Und Österreich ist die einzige Antiterror-Einheit mit der Cobra, die diesen Bewerb, also die Olympischen Spiele der Antiterror-Einheiten, schon zweimal gewonnen haben.
Wirklich?
Ja.
Was wir sind echt gut. Wenn Österreich cool. Was macht, sind wir echt gut. Man muss nur Chancen geben. Oder?
Ja, was? Und wann sie wählen.
Ich würde sagen, wir haben ja eine andere Disziplin. Was da,
das ja. Ist, voll, ist ziemlich arg.
Technik und, was sage ich immer, so deutsche ja. Disziplin, deutsche Technik.
Deutscher Perfektionismus, oder ja. Wie man sagt, oder Präzision.
Präzision, ja, und das ja. Ist halt so. Das ist halt so.
Richtig cool. Du, Dako, hat mega Spaß gemacht mit dir zu.
Ja, hat mich gefreut, wie immer. Ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über das schwierige Thema zu sprechen.
Ja, bitte gerne. Wie gesagt, ja, bitte gerne.
Und ja, wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ja,
Dankeschön, bis zum nächsten Mal,
Silvana. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Das war Podcast Folge 52 mit MMA-Kämpfer Dako Banovic. Unser Interview für SchauTV, das wird heute am Montag, den 14. März, ausgestrahlt. Entweder SchauTV bei den Fernsehsendern suchen oder online auf der SchauTV-Seite live anschauen. Es wird heute um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr ausgespielt und die Wiederholung gibt es morgen am Dienstag um 12.30 Uhr. In unserem Interview haben wir natürlich über den MMA-Sport gesprochen. Was den Podcast betrifft, ich hätte euch wirklich gerne die Bosnienkriege genau erklärt, aber das ist mir ein bisschen zu heikel, weil das ist sehr komplex und ich würde das nicht zu 100% korrekt wiedergeben können. Deshalb am besten Erklärvideos auf YouTube anschauen, so habe ich es zumindest auch gemacht und da bekommt man wirklich gute Informationen. Dako hat auch ein weiteres wichtiges Thema angesprochen, nämlich Informationen, das haben wir auch in den letzten Folgen bereits erwähnt. Passt auf, woher ihr eure Infos bekommt. Das ist sehr schwierig im Moment. Social Media kursieren auch sehr viele Fake News. Versucht Informationen von Qualitätsmedien natürlich zu bekommen. Wenn jemand speziell den ukrainischen Kriegsflüchtlingen helfen möchte, zum Beispiel warme Winterjacken zu Hause hat oder Decken, Hygienesachen kaufen möchte oder sonst irgendetwas spenden möchte, dann gebt mir bitte Bescheid. Entweder auf Social Media oder per Mail an unschlagbar.ehrlich@gmail.com. Ein Kampfsportkollege fährt jedes Wochenende von Wien nach Polen, um dort Sachen abzugeben und ich kann euch gerne verbinden. So, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, viel Spaß beim Trainieren und bleibt unschlagbar ehrlich.